Hallo und herzlich willkommen zur Folge 51 des Our Podcast Zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir sind mitten in der Sommerpause und da passt es natürlich wieder, dass wir euch eine Saisonauftaktsfolge liefern. Wir, das ist Tobias. Hi Tobias.
Hi.
Und das bin ich, Thomas. Leider müssen wir heute auf Martin verzichten. Er hat sich leider krank abgemeldet. Gute Besserung, Martin, von unserer Seite. Und ja, wir schauen uns heute das aktuelle Team an, wir werden uns mal den Spielplan angucken, wir werden auch sicherlich das ein oder andere zum Trikot sagen können. Hast du schon das neue Trikot gekauft, Tobias?
Nein, da bin ich leider jetzt noch nicht dazu gekommen. Die letzten Wochen, die waren ja so ein bisschen stressig für mich.
Warum waren denn die letzten Wochen stressig für dich?
Ich bin umgezogen.
Mensch.
Ich bin von Dresden nach Leipzig umgezogen.
Endlich weg aus Dresden.
Na, Dresden ist schon architektonisch eine schöne Stadt, hat eine schöne Elbe und ich muss ehrlicherweise sagen, ich vermisse die Filmfestspiele am Elbufer, die habe ich immer sehr genossen.
Und warum bist du nach Leipzig gezogen?
Ich habe ein Angebot bekommen, an einer Traumaambulanz in Halle zu arbeiten und das ist eine sehr renommierte Praxis, gilt als eine der besten ostdeutschen Praxen und dort wurde das Angebot gemacht. Hier, du kannst hier, wir können dich auch den allerneuesten psychotherapeutischen Methoden ausbilden. Du kriegst hier eine Traumatherapeutenausbildung, kannst hier deinen Gruppenschein noch zu Ende machen. Und ich war jetzt ja wirklich lange auch an der Schule in Dresden, also die ich wirklich sehr, sehr vermissen werde, mit ganz tollen Menschen, ganz tollen Schülerinnen und Schülern. Und aber ich habe mir so gesagt, okay, zurückkommen kann man ja im Zweifel immer noch, aber jetzt, ich bin jetzt ja 35 und es wird jetzt vielleicht auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Schritt, nochmal so ein bisschen noch was Neues zu machen. Und in dem Moment geht auch ein kleiner Shootout raus, denn nämlich ein Hörer hat nämlich auch beim Umzug mitgeholfen. Also erstmal herzlichen Dank an alle Leute, die mir beim Umzug geholfen haben, aber Stefan hat meinen Schrank aufgebaut, im Schlafzimmer und er hat meine fancy Designerlampe in der Stube anmontiert.
Mega gut, viele Grüße an Stefan und ja, jetzt wissen ja alle Hörenden, warum wir dich hier mit im Podcast haben, nicht nur wegen deiner umfangreichen Statistik- und Recherchetätigkeiten, sondern als Traumatherapist bist du ja absolut geeignet für den Aue-Podcast. Nach den letzten zwei Jahren, die wir über uns ergehen lassen mussten, kann vielleicht auch das ein oder andere Trauma hängen geblieben sein. Und da jemanden wie dich mit dabei zu haben, ist doch gut, das mal aus so einer professionellen Sicht das Ganze zu betrachten. Aber da sind wir ja dann auch schon beim Thema Trauma. Traumatisch soll hoffentlich die nächste Saison nicht werden, sondern wie ich finde, eigentlich, vielleicht kann man es auch jedes Mal vor jeder Saison sagen, aber ich finde schon, es ist eine sehr besondere Saison. In der aktuellen Lage kann ich nämlich überhaupt nicht voraussehen, in welche Richtung es geht. Wir wissen alle, was wir in den letzten zwei Jahren durchgemacht haben. Wir sind alle super froh, dass wir im letzten Jahr dann doch relativ klar die Klasse gehalten haben. Wo es aber jetzt mit dem neuen Team hingeht, mit 11 Abgängen und 11 Neuzugängen inklusive der Rückkehrer aus den Ausleihen. Ich glaube, das kann niemand von uns sagen. Oder hast du aktuell schon, Tobias, irgendwie ein gutes Gefühl, ein schlechtes Gefühl?
Naja, also mein Gefühl ist ehrlich gesagt noch ziemlich diffus. Also prognostisch muss ich sagen, wir haben ganz, ganz viele starke Teams jetzt auch in der dritten Liga, die wirklich runtergekommen sind. Auch wir haben auch mit Dynamo Dresden, die den richtig Hammerkader zusammen haben, der in Teilen sogar noch besser ist als der letzte Saison. Also es ist unglaublich schwer vorherzusehen. Wir haben Bielefeld, wo wir nicht wissen, wo sie stehen. Wir haben Sandhausen. Wir wissen nicht, was jetzt mit Ingolstadt los wird. Wird Freiburg 2 wieder so performen? Also die dritte Liga, das ist eine Wundertüte. Also und ich glaube, da kann im Zweifel jeder jeden schlagen.
Ja, und das macht es ja auch dann besonders. Und deswegen bin ich auch mal sehr gespannt auf die Saison und gemeinsam mit dir wollen wir uns einfach jetzt in der nächsten Stunde ungefähr mal das Team angucken und die anderen Themen rund um den Verein einfach mal anschauen und ich will mal beginnen, Tobias, mit den Abgängen, Blick auf die Abgänge. Ein paar werden wir ja wiedersehen im nächsten Jahr, du hast es ja schon angesprochen, Bielefeld, Sam Schreck ist von Aue nach Bielefeld gegangen. Ich glaube, er hat sich ein bisschen verzockt, könnte ich mir vorstellen. Also
ja.
Könnte mir vorstellen, dass er da auch schon etwas längerfristig damit liebäugelt hat oder vielleicht auch schon unterschrieben hat in Bielefeld in der Hoffnung, dass sie weiterhin in der zweiten Liga spielen. Jetzt sind sie dann doch abgestiegen. ja, ein wirklicher Aufstieg für ihn, finde ich jetzt, ist Bielefeld dann nicht, von einem Drittligist zu einem Drittligisten zu gehen. Tom Baumgart werden wir in Halle wieder treffen. Besong werden wir bei Dortmund 2 wieder treffen. Tafazover und Klevin werden wir in Lübeck dann auch relativ schnell wieder treffen. Das sind, ja, glaube ich, die wir im nächsten Jahr dann wiedersehen in der dritten Liga. Eine Frage ganz am Anfang an dich, Tobias. Was hat dich mehr überrascht, dass Demir Nazarov in die Regionalliga zu Offenbach geht oder dass Elias Huth doch noch zu einem ja dann wahrscheinlich doch sehr starken Jan Regensburg in die dritte Liga wechselt?
Also, dass Elias Huth in der Liga bleiben wird, das war mir eigentlich klar, weil er einfach so von seiner Art und Weise einfach echt ein guter Spieler ist, der einfach nicht zu uns ins System gepasst hat. Aber dass Dimitri Nazarov in die Regionalliga Südwest wechselt, damit hätte ich überhaupt gar nicht gerechnet.
Ist vielleicht auch das Finanzielle da ein Thema gewesen? Was denkst du?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, er kommt ja eigentlich auch so. Er hat ja dort ja auch seine fußballerischen Wurzeln, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
Ja, ich glaube, in Worms hat er mal gespielt. Ich glaube, können wir auch, glaube ich, vorstellen, dass er da aus der Nähe kommt. Karlsruhe hat er ja auch dann gespielt. Ja, kann sein.
Genau. Ich habe noch eine kleine Geschichte zu Sam Schreck. Und zwar, ich finde es nämlich sehr, sehr lustig. Ich habe mir jetzt auch einen anderen Fußball-Podcast angehört. Und also das Rasengeflüster. Und die haben ja immer so Gäste, die haben solche Paco. Und der hat, war letztes Mal, war halt eben Paco Testroda. Und er meinte so, ja, aus der Bielefelder Mannschaft, da kenne ich ja eigentlich niemanden mehr. Also da ist mir kein einziger Spieler bekannt. Wo ich mir dann auch so dachte, so, okay, aber also hat er mit Sam Schreck ja nie zusammen in einer Mannschaft gespielt, soweit ich weiß, aber wo man dann irgendwie auch so denkt, der hatte ja auch immer noch Verbindung zu Erzgebirge Aue. Demzufolge müsste ja von einem Sam Schreck ja schon mal irgendwas gehört haben.
Ja, ich bin mal gespannt. Auch das Bielefelder Team, dem traue ich eigentlich gar nicht so viel jetzt zu. Auch gerade, du hast ja gesagt, von den doch eher namenlosen Spielern her, bin da auch mal gespannt, welche Rolle die dann in diesem Jahr spielen. Muss man sich ja vorstellen, die haben ja vor 2 Jahren noch Bundesliga gespielt, dann letztes Jahr durchgereicht worden, jetzt dritte Liga. Ich glaube, für die wird es auch schwer, sich erstmal zu konsolidieren und dann wieder ja, einen Weg zu finden, ja, in der dritten Liga erstmal zu bleiben. Werden wir mal sehen. Ansonsten, ja, Antonio Jonjic wird zweite Liga spielen in Wien Wiesbaden. Dadurch, dass Wien aufgestiegen ist, ist er dann jetzt Zweitligist. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja.
Und ich hätte noch eine Anekdote. Weißt du, wo Steve Breitkreuz jetzt spielt?
Bei Bayern München 2.
Bei Bayern München 2. Kannst du dir das vorstellen? Steve Breitkreuz im Bayern-Trikot.
Also zumindest nicht in dem der ersten Mannschaft, aber es macht ja eigentlich viel für ihn Schreck, weil erstens, ich glaube, Regensburg und München sind ja jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Aber zumindest, ich glaube, er wird den Münchner Bubis da echt ordentlich Stabilität geben. Es wäre auch einer gewesen, den ich auch gern wieder in Aue gesehen hätte.
Ist ja jetzt auch, glaube ich, knapp 30, knapp über 30. Ich glaube, genau für die Rolle ist er ja auch eingeplant, aber muss ich halt auch nur mal vorstellen, ne? Wenn irgendwas da bei der ersten passiert irgendwie und irgendwie durch dumme Zufälle wird da irgendwie ein Innenverteidiger gebraucht und dann sitzt du auf einmal als Steve Breitkreuz dann in der Allianz Arena, vielleicht zu irgendeinem Champions League Spiel oder so.
Ja.
Das hätte man sich vor ein paar Jahren auch nicht ausdenken können, ne? Aber es ist eine schöne Geschichte und ja, ist doch irgendwie dann auch für ihn sicherlich ein Highlight Richtung Ende der Karriere, da das Bayern-Trikot nochmal tragen zu dürfen.
Genau, also er wird davon sicherlich nicht ärmer werden.
Denke ich auch. Sehr schön. Spannend fand ich bei der Zusammenstellung der Abgänge und der Zugänge. Wir haben 11 Spieler verloren. 11 Spieler sind zu uns gekommen, hatte ich vorhin schon gesagt. Aber die 11 Spieler, die gegangen sind, hatten einen Altersdurchschnitt von 26,3 und die Zugänge einen Altersdurchschnitt von 21,4. Also insgesamt 5 Jahre im Schnitt sind wir jünger geworden bei den Zu- und Abgängen oder bei den Zugängen im Vergleich zu den Abgängen. Ich glaube, das ist auch hier nochmal wichtig zu betonen, dass das schon ein großer Schritt jetzt hin zu einer Verjüngung des Teams, natürlich auch zu einer Veränderung des Teams, wenn man sich anguckt, Nazarov, Jonic, auch ein Sam Schreck, waren sicherlich welche, Tom Baumgart, die über mehrere Jahre das Bild von Aue geprägt haben und jetzt eben ja, nicht mehr da sind, sicherlich auch noch mit Zweitliga-Verträgen ausgestattet gewesen sind. Also ich glaube, sowohl von der, vom Sinne des Altersdurchschnitts als auch vom Durchschnitt der Gehaltsstruktur werden wir hier sicherlich einiges jetzt nach unten korrigiert haben. Und ja, das ist auch ein Verdienst von Matthias Heidrich, der, und da kommen wir jetzt noch gleich drauf, wenn wir uns dann die einzelnen Positionen im Team angucken und auch die Neuzugänge nochmal einzeln vorstellen, ja, eine ganz klare Strategie verfolgt, nämlich junge, talentierte Regionalligaspieler, die da eine gewisse Erfahrung schon aufgebaut haben, ja, den Schritt anzubieten, in der dritten Liga Fuß zu fassen. Und ja, älteren, teureren Spielern muss man ja auch sagen, dann eben auch zu sagen, hier geht's für euch, für dich in Aue nicht weiter. Also das ist für mich so die Taktik, die ich dahinter lesen kann.
Und was auch auffällig ist, man hat 1, 2, 3, 4 Leute aus der Jugend hochgezogen.
Ja.
Also sogar einen aus der U17, den Max Ulich, der erst 16 ist.
Ja, Max Spiele, genau. 16, Max Ulich wird jetzt, glaube ich, im September 17, ist der vierte Torwart von uns. Ich würde das jetzt nicht überbewerten. Auf 1, 2 kommen wir sicherlich dann auch noch, wenn wir das Team vorstellen, dann nochmal zu sprechen. Aber Max Ulich wird sicherlich auch einer sein, der aufgrund der Regelungen, um Jugendspieler einzubinden oder um Regionalspieler einzubinden, gibt es ja die Regeln vom DFB und DFL, dass man immer mindestens x Leute aus der Region oder aus dem eigenen Verein mit in den Profikader hochziehen muss. Das muss man immer damit dazu sagen. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, das werden wir dann gleich sehen, dass der ein oder andere aus den Jugendmannschaften sicherlich mal ja, ein Spiel mehr bekommt, als es vielleicht in den letzten Jahren passiert ist. Da sind wir, genau. Da sind wir gespannt. Wir haben laut transfermarkt.de einen Marktwert von 4,88 Millionen aktuell im Kader. Also auch da gab es jetzt nochmal eine Veränderung nach unten, was halt auch klar war, weil eben solche namhaften Leute wie Nazarov, Jonic, Taferzhofer auch im letzten Jahr natürlich noch einigen auch einen höheren Marktwert hatten, als es vielleicht noch in diesem Jahr hatten. Damit sind wir aber auch nur Platz 13 von 20 Mannschaften in der dritten Liga. Was denkst du, wer den höchsten Marktwert in der dritten Liga hat?
Oh Gott, das habe ich jetzt gar nicht nachgesehen. Ich glaube, das wird eine zweite Mannschaft sein.
Von Borussia Dortmund, hast du vollkommen recht. Genau, die Dortmund-Talente natürlich haben einen relativ hohen Marktwert und insgesamt haben die knapp über 10 Millionen, also etwas ja, mehr als doppelt so viel wie wir. Dann kommt Dynamo Dresden, du hast gesagt, auch wieder einen namhaften guten Kader in diesem Jahr zusammenbekommen. Ja, und wir mit Platz 13 von 20 beruht natürlich aber auch darauf, dass wir halt jungen Talente jetzt eine Chance gegeben haben, wo wir natürlich die Hoffnung haben, dass sie sich bei uns auch wieder im Marktwert steigern. Ja, und da gucken wir doch dann einfach mal ins Team hinein, wenn du soweit bist.
Ja, ich bin.
Dann fangen wir doch an, hinten klassischerweise mit der Torwartposition. Wird deiner Meinung nach, Tobias, irgendwas an Martin Mendl dieses Jahr vorbeigehen?
Nein, definitiv nicht. Also ich glaube eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist auch die Rangordnung eigentlich ja schon vergeben, wenn sich jetzt keiner großartig verletzt. Also die klare Nummer 1 wird Martin Mendl sein. Der zweite, das wird Lewis Lord sein. Tim Kipps wird dritter Torhüter sein und Max Ulich, ja, da wird vielleicht mal reingeworfen, wenn sich, also als zweiter oder dritter Torhüter, wenn sich einer da vor ihm verletzt.
Wie kommst du jetzt darauf schon so fest, dich zu legen, zweiter Torwart, Lewis Lord vor Tim Kipps, in deiner Meinung?
Naja, ich habe ja tatsächlich mir immer mal ein bisschen die Berichte jetzt durchgelesen im aus dem Aue-Forum auf transfermarkt.de und dort ist es ja tatsächlich so, dass einfach Lewis Lord einfach mit einer höheren Strafraumpräsenz gesehen wird, mit einer besseren Fangsicherheit und ich glaube einfach ein Stück weit auch, dass er durch die Ausbildung bei Werder Bremen sozusagen einfach auch die besseren Grundvoraussetzungen mitbringt.
Ist auch ein großgewachsener junger Mann, 1,90 Meter, ist ja vielleicht dann eben auch gerade im Bezug auf Flanken vielleicht auch einer, der dann nochmal eine mehr runterfangen könnte, als das jetzt ein anderer, kleinerer Torwart könnte. Tim Kipps hat im letzten Jahr bei Rot-Weiß Koblenz gespielt, in der Regionalliga Südwest, ist da aber abgestiegen, also hat da dann auch halt, zwangshaft auch relativ viele Gegentore bekommen. Ich habe mal geguckt, Lewis Lord hat bei Bremen 2 gespielt, in der Regionalliga Nord und ist da auf einen, ja, deutlichen Mittelfeldplatz, neunter Platz reingekommen. Und ich würde auch so weit gehen, ich würde auch sagen, nach den aktuellen Leistungen hat wahrscheinlich Luis Lort so etwas die Nase vorn. Hat ja jetzt im Testspiel auch bei Chemie Leipzig auch, glaube ich, durchgespielt. Hat auch ein, zwei gute Aktionen, die ich in dem Video gesehen hatte, wo auch so ein Spieler frei durchgelaufen ist und er relativ lang stehen geblieben ist und den Ball abwehren konnte. Finde ich auch ein gutes Spiel gemacht. Also das ist auch mit seinem Alter und seiner Statur, könnte das mal einer sein, wo man sagen könnte, okay, da braucht man jetzt keine große Angst zu haben, wenn mit Martin mal irgendwie was ist. Da bin ich mal gespannt. Aber würde ich dir zustimmen, auch die Rangfolge Mennel, Lord, Kips wird diejenige sein, wie wir in die Saison reingehen. Max Uhlig mit seinen 16 wird, glaube ich, viel im Training lernen, wenn er da viel mit den Profis mittrainieren darf. Das ist dann eher einer, der dann in 4, 5, 6 Jahren vielleicht nochmal angreift.
Genau, und ich glaube so ein bisschen, und wenn man halt so ein bisschen so die Background-Story von Luis Lort gelesen hat, es ist ja auch so ein bisschen ist so ein bisschen durchgeschieden, dass er halt einfach auch mit dem Druck von bei Werder Bremen ja nicht so ganz klar gekommen ist. Und er hat ja auch gesagt, er hat eigentlich gerungen, strebte eine Vertragsverlängerung an, strebte sie nicht an, und dann hat ihm praktisch der Verein sozusagen die Entscheidung abgenommen.
Okay, naja, das wusste ich noch nicht. Trotzdem muss man da vielleicht auch zu sagen, ob jetzt der Druck in Aue da ein anderer ist, ein kleinerer ist. Natürlich jetzt nicht so im Fokus wie bei einem Bundesligisten Werder Bremen. Aber ja, bin ich mal gespannt. Aber so finde ich, was er für einen Eindruck macht, auch in diesen Interviews, was jetzt der Verein immer online stellt, bei der Vorstellung der Neuen. Und wie gesagt, auch in den Testspielen, die ich jetzt aber auch nicht überbewerten würde, hat er erstmal einen guten Eindruck gemacht.
Und er kann Seitfallzieher.
Er kann Seitfallzieher. Das Tor habe ich gesehen. Das stimmt. Ja, Training, oder?
Genau. Das ist.
Das war das mega gut. Also wer es vielleicht noch online findet, weiß nicht, wo ich es gesehen habe, aber wahrscheinlich auf den Vereinsseiten, Flanke und Luis Lort legt sich mal im 16er quer in die Luft und haut das Ding in den Winkel rein. Ja. Also es gab auch schon andere Torhüter in Aue, die Tore gemacht haben aus dem Spiel heraus. Ne? Wäre nicht der Erste.
Richtig.
Sehr schön. Also haben wir uns da geeinigt, Martin Mennel, unsere klare, unumstrittene Nummer 1 auch in diesem Jahr. Und wir können schnell übergehen auf die Abwehr, wo es dann schon voller aussieht und wo es, glaube ich, auch schon die ein oder andere Diskussion geben könnte. Was, wie ich finde, für alle Positionen gilt, nicht nur in der Abwehr, sondern im Mittelfeldsturm, was mir so bei der Recherche aufgefallen ist, ob es dir auch aufgefallen ist, wir haben fast überall wirklich so eine Doppelung der Position und auch nicht irgendwie mal 3, 4 oder so auf einer Position, sondern fast immer so zwei Leute, wo man sagen kann, okay, vielleicht auch häufig so alt-jung, ein junger mit dabei, was mir eigentlich so ganz gut gefällt. Also hat mir auf jeden Fall in der Recherche geholfen, das so ein bisschen zu ordnen, diese 24 Leute, die wir aktuell im Kader haben.
Ja, definitiv.
Und da sind wir bei der Rechtsverteidigerposition. Wenn wir dort mal anfangen mit Tim Tannhof und Franco Schädlich, nämlich auch schon bei einer Position, wo wahrscheinlich in diesem Jahr Tim Tannhof noch die Nase vorn haben wird, aber Franco Schädlich eben einer ist, der da aus dem eigenen Verein, aus der eigenen Jugend schon mal anklopfen kann. Hat im letzten Jahr ja schon mal eine Halbzeit gespielt gegen Ingolstadt, hat da seine Sache auch gut gemacht, kein Gegentor in dieser Zeit bekommen. Und ist im Übrigen, Tobias, habe ich mal recherchiert, der jüngste Debütant in Aue mit seinen 19 Jahren und einen Monat war es, glaube ich, als er da das erste Spiel für Aue gemacht hat. Jünger war sonst in den letzten 30 Jahren keiner.
Also meinst du jetzt von Spielern, die aus der Jugend hochgekommen sind oder generell? Nee,
generell, die ihr erstes Profispiel in Aue gemacht haben.
Genau. Man darf aber auf der rechten Verteidigerposition, muss man auch noch bedenken, es gibt da ja auch noch einen Anthony Barella.
Das stimmt, den habe ich aber tatsächlich jetzt in meiner Aufstellung in die Innenverteidigung gepackt, weil da hat er, glaube ich, auch mitgespielt zuletzt.
Richtig, aber eigentlich, ganz ursprünglich ist er eigentlich Rechtsverteidiger gewesen.
Das stimmt. Also auch da kann man ja dann auch sagen, da haben wir vielleicht dann auch drei, die wir dort auch spielen lassen können. Tim Tannhof, Rechtsverteidiger, ist wahrscheinlich erstmal gesetzt dieses Jahr, oder?
Genau, das denke ich auch.
Ja. Dann gehen wir mal auf die andere Seite erstmal. Linksverteidiger, da ist das Spiel schon oder die Wahl offener, finde ich. Rosenlöcher gegen Kilian Jakob. Was denkst du, wer da spielen wird?
Ich glaube Kilian Jakob.
Warum?
Er ist technisch beschlagener und ich glaube, er ist auch, glaube ich, ein bisschen auch ein ganzes Stück weit schneller und strahlt, glaube ich, einfach auch ein Stück weit mehr Ruhe aus.
Ich habe so wirklich noch nichts viel von ihm gesehen hat. Er hat relativ wenig auch im letzten Jahr gespielt, kam ja erst in der Winterpause dann zu uns. Jetzt habe ich auch nur ein Testspiel gegen, ich glaube, gegen Jena war es, wo er auch das schöne Tor gemacht hat und ich glaube, das zweite noch vorbereitet hat. Ja, Linus Rosenlöcher letztes Jahr oft gespielt. Für mich immer irgendwie auch so ein Posten gewesen, wo man immer so ja, kurz gezittert hat, als mal über seine linke Seite dann irgendwas auf unser Tor zuging. Ich finde eher noch nicht so gestanden, war aber damals halt auch 21, jetzt 22 und so. Da darf man halt auch so jungen Leuten dann nochmal so ein paar Fehler zugestehen. Ich finde es ein offenes Rennen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in diesem Jahr auch der Ältere mit seinen 25 Jahren, Kilian Jakob, vielleicht so die Nase vorn haben wird. Aber auf der Position könnte ich mir auch vorstellen, dass Pavel Dotschev mal das eine oder andere ausprobieren wird und ja, vielleicht mal den einen und dann den anderen mal spielen lässt. Also eine ja, gut doppelt besetzte Position. Ja, Innenverteidigung. Das wird, glaube ich, die Qual der Wahl, wobei dann man eben gucken muss, für wen man sich dann bei den einzelnen Spielern entscheidet. Ich habe hier auf meiner Liste Tobias Kobian Burger, Steffen Kanzer, Anthony Barilla, Erik Majetschak und Niko Vukancic, der ein Neuzugang ist aus Düsseldorf. Ich glaube, alle haben bei uns schon Innenverteidigung gespielt, bis auf Nico als Neuzugang. Aber hast du da Favoriten, die du aktuell in die Innenverteidigung setzen würdest?
Naja, es kommt, glaube ich, ein bisschen sehr darauf an, wo Erik Majetschak spielen wird. Also wird Erik Majetschak spielen, also wird er eher ins defensive Mittelfeld? Also es gibt nämlich durchaus Gründe, ihn auch im defensiven Mittelfeld spielen zu lassen. Mhm. Wir müssen nämlich mal gucken, wer nämlich von den Leuten Linksfuß ist und wer Rechtsfuß ist. Denn ich glaube, Burger ist Linksfuß, Vukancic ist auch Linksfuß und dann hört's auf und ein Kenza ist ein Rechtsfuß. Gut, Göttlicher, der ist ja nun raus und ja und Ferjani. Also das ist tatsächlich und natürlich Barilla, der ist natürlich auch Rechtsfuß, aber halt auch bloß 1,80 Meter groß, was natürlich ein bisschen wenig für einen Innenverteidiger ist. Ja. Und ich würde mich über Steffen Nkensa freuen. Das ist, weil der einfach super robust ist, weil der einfach auch der bringt einfach so eine gewisse Präsenz mit. Dann brauchst du halt aber noch einen zweiten beweglichen Innenverteidiger. Da hättest du natürlich mit dem Kollegen Majetschak natürlich die bessere Alternative. Kobinen Burger hat mir eigentlich auch im letzten Saison gut gefallen. Ich weiß immer gar nicht, warum sie alle immer so sehr auf ihn schimpfen. Gut, er hat das bei ein paar Testspielen gewackelt, aber es ist immer jemand, der sich halt auch reingehauen hat. Und wen ich übrigens wirklich mittlerweile auch sehr, sehr unterschätzt finde, ist übrigens Alexander Sorge.
Tatsächlich.
Ja, es gibt auf Instagram jetzt diese tolle Seite Our Tactics. Und die machen tatsächlich so statistische Aufstellungen und tatsächlich muss man sagen, dass Alexander Sorge hier eigentlich ziemlich gute Zweikampfwerte hat und auch eine relativ geringe Foulquote hat. Bloß wenn er gepatzt hat, dann hat er meistens entscheidend gepatzt.
Das sind halt die Sachen, die irgendwie so einen im Kopf hängen bleiben und wo man dann halt so einen Spieler dann auch abschreibt und ja, scheinbar ja auch der Verein ihn abschreibt, denn er, Felix Göttlicher und Ramzi Ferjani stehen ja wohl noch auf der Abschussliste, was ja auch alles drei Innenverteidiger sind.
Ja. Ja. Das Spannende ist, aber zu den drei möchte ich dann auch gleich noch was sagen. Also meine Favoriten sind Steffen Nkensa und der Kollege Erik Majetschak. Weil ich auch Niko Vukancic noch gar nicht einschätzen kann.
Genau, das ist natürlich jetzt noch so eine Wundertüte in der neuen Saison. Kommt aus der Wolfsburger Jugend, hat zuletzt in Düsseldorf gespielt, bei der Fortuna, zweiten Mannschaft. Hat er jetzt in den letzten zwei Jahren 50 Regionalliga-Spiele gemacht als Innenverteidiger, hat er auch zwei Tore, zwei Vorlagen gemacht. Ich bin da echt gespannt auf ihn und einige, die ihn ja auch live schon gesehen haben und was ins Internet getickert haben, finden ihn ja auch gut. 1,86, so eine Kante tatsächlich dahin. Kann nachvollziehen, dein Punkt, so zwei vielleicht eher gefühlt eher unbewegliche Innenverteidiger dahinten zu haben, das hatten wir schon mal. Das sollte man irgendwie verhindern, aber trotzdem bin ich mal gespannt und hoffe, dass er einfach auch seine Spielzeiten gerade jetzt am Anfang auch bekommt, damit wir wirklich ein gutes Bild von ihm bekommen. So von den Werten her finde ich ihn sehr spannend, auch in so einer Kombination mit einem Kanza könnte ich mir ihn tatsächlich auch gut vorstellen. Ich würde auch, wir kommen gleich zum defensiven Mittelfeld, Majacek auch eher ins defensive Mittelfeld setzen. Und dann haben wir halt auch wirklich nicht mehr so viele Innenverteidiger, wenn wir die drei, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, noch irgendwie loswerden oder entsprechend auch nicht mehr im Verein einsetzen.
Ja.
Aber mit, ja, Niko Vukancic mit seinen 21 Jahren, finde ich, haben wir erstmal so vom Papier her und von den ersten Testspielauftritten her eine spannende Person eingestellt, wo man gucken muss, wie er sich jetzt in der dritten Liga etabliert. Aber spannende Fun Fact: kennst du Niko Vukancics Bruder, Tobias?
Nein.
Niko Vukancic hat einen Zwillingsbruder namens Dennis. Und der spielt natürlich auch Fußball. Die haben auch viel in der Jugend zusammengespielt, auch, glaube ich, bei Hannover 96 dann in der Jugend gespielt, Wolfsburg in der Jugend gespielt. Dennis Vukancic spielt jetzt Regionalliga Nordost in Halberstadt.
Ah.
So, spielt aber eher so ein bisschen weiter vorne, also eher so defensives Mittelfeld, ist also kein Innenverteidiger geworden wie sein Zwillingsbruder. Aber kannst du auch mal die Bilder im Internet angucken. Also die sehen auch wirklich, ich glaube wirklich, das sind halt eineiige Zwillinge. Ne? Und stell dir vor, du hast halt diese zwei Innenverteidiger, diese Kanten da im Verein und stellst sie dann mal beide in die Innenverteidigung rein und die Stürmer wissen halt gar nicht, was jetzt hier los ist, weil einfach die zwei gleichen Leute da irgendwie spielen. Finde ich auf jeden Fall irgendwie eine coole Geschichte und ja, vielleicht laufen wir ja mal Halberstadt über den Weg irgendwo im Testspiel oder irgendwo anders. Ja, deswegen spannender Fakt. Nico hat noch einen Zwillingsbruder. Vielleicht sieht man ihn ja mal im Erzgebirge. Mal gucken.
Ja.
Aber du wolltest noch was zu Sorge göttlicher Ferjani sagen.
Genau, es gibt nämlich tatsächlich gerade das Problem, sie sozusagen an den Mann oder an die Frau zu bringen, also fußballtechnisch gesehen. Und zwar, da hatte ich nämlich der Heidrich nämlich zu einer spannenden Aussage hinreißen lassen, dass es durchaus Angebote für sie gibt, aber dass sie aus der Regionalliga kommen. Und man hat ja so sinngemäß gemeint, die alle drei Spieler sehen sich nicht in der Regionalliga. Es wird, glaube ich, noch Zeit brauchen, bis sie das für sich ak akzeptieren können.
Habe ich auch gehört, aber ja, es kann ich auch erstmal nachvollziehen, auch von den Spielern her. Ne? Also so ein Sorge, der jetzt schon gestandener Drittligaspieler ist, so ein göttlicher Ferjani, die am Anfang ihrer Karriere stehen, immer noch in der Regionalliga kleben bleiben zu wollen. Da erstmal abzuwarten und der August ist noch lang. Ich gehe mal von aus, die Transferperiode geht wieder bis Ende August. Da kann sich auch noch was tun. Und im Endeffekt, ja, wir als Aue haben halt die Leute mit einem Verein, mit einem Vertrag ausgestattet. Wenn sie niemand nimmt, dann sind sie bei uns weiterhin unter Vertrag. Und wie es letztes Jahr mit Antonio Jonic war, sieht man ja auch, ne? Auch der wurde letztes Jahr wieder eingegliedert. Vielleicht sehen wir doch noch mal einen von den dreien bei uns im Team.
Ja. Also zumindest über Alexander Sorge würde ich mich freuen.
Ich weiß nicht, was Felix Göttlicher tatsächlich angestellt hat in Aue. Ne? Also, sag mal, Ramzi Ferjani hat letztes Jahr in Worms gespielt, Regionalliga Südwest, ist da auch abgestiegen. Ich glaube, mit Jeck eine Innenverteidigung gebildet. Also, das sind jetzt erstmal so die Daten auf dem Blatt, erstmal jetzt auch nicht so überragend, wenn du aus der Regionalliga abgestiegen bist. Warum du dann bei einem Drittligaverein unterkommen sollst, kann man in Frage stellen. Alex Sorge, ja, lässt sich auch streiten drüber, aber Felix Göttlicher letztes Jahr in Würzburg gespielt, gute Saison gespielt, lange um den Aufstieg mitgespielt, gegen Unterhaching dann, aber ich glaube, Würzburg ist ja Zweiter geworden dann. Der auch, glaube ich, viele Spiele gemacht hat und wirklich ja nie eine Chance hier in Aue gehabt hat. Aber ich meine, die letzten Trainer, als auch jetzt Dotschev, als auch Heidrich, werden ihre Gründe haben, ihn jetzt nicht weiter bei uns zu haben. Vielleicht hat er auch noch irgendwie einen gut, sehr gut dotierten Vertrag irgendwie bekommen aus alten Zeiten, wo jetzt Heidrich sagt, nee, das können wir echt nicht gewährleisten. Auf der anderen Seite, wenn er natürlich so einen guten Vertrag hat, würde er auch jetzt im Zweifel sich dann weiterhin auf die Bank setzen, wenn er halt keinen anderen Verein hat, der ihnen ähnliche Konditionen gibt. Also bin ich mal gespannt und würde mich gerne mal interessieren, was denn Felix Göttlicher verbrochen hat.
Ich glaube, Felix Göttlicher ist er nicht sogar noch, wurde der nicht noch zu Zweitliga-Zeiten
Ja,
verpflichtet?
das war ja unser erster Transfer so in der Rückrunde der letzten Zweitligasaison, den wir da ja schon verpflichtet haben, als noch gar nicht klar war, ob wir in der zweiten Liga bleiben oder in die dritte Liga absteigen.
Genau. Na, mal gucken. Also ich denke, wir werden nicht alle drei am Ende des Tages
Nee.
losbekommen. Davon bin ich relativ fest überzeugt. Und ich sagte ja von vornherein, ich habe nie geglaubt, dass ein Ramzi Vahjani sich bei uns durchsetzen konnte. Der kam ja von einem ganz, ganz abenteuerlichen Verein und hatte da irgendwie auch schon ein Jahr nicht gespielt. Also,
Ja, das stimmt. Ja.
ne?
Ja, also schauen wir mal, wie gesagt, vielleicht auch noch so ein paar Verfehlungen aus den letzten Jahren, eben auch die Spieler mit langfristigen Verträgen auszustatten. Dann Verträge sind da, um sie einzuhalten, dann muss eben der Verein sich hinsetzen und die Spieler auch weiterhin bezahlen. Dann ist
Oder
das eben so.
den Vertrag auflösen mit einer Entschädigung.
Das ist auch noch eine Möglichkeit. Genau. Okay, dann ja, haben wir uns jetzt durch die Abwehr durchgekämpft. Ich finde auch insgesamt sind wir da auch relativ gut aufgestellt. Wie gesagt, Nico Vukancic, eine sehr interessante Personalie in diesem Jahr. Und wir gucken uns das Mittelfeld an. Und da bleiben wir mal in der Defensive, defensives Mittelfeld. Chikora hat sich, glaube ich, hier festgespielt in der Rückrunde. Und ich habe hier noch auf meiner Liste Majacek stehen im defensiven Mittelfeld. Auch ein Mirnes Pepic oder ein Maxi Thiel könnten natürlich auch defensives Mittelfeld spielen.
Na, dazu muss ich einiges sagen.
Dann
So.
mal los.
Also deswegen ist nämlich die Wahl der Innenverteidiger so wichtig. Also das Problem ist, dass der Mirnes Pepic, der hat ja durchaus Stärken. Also zum Beispiel, das ist halt so ein klassischer Dribbler, der hat eine hohe Beweglichkeit. Aber was er halt eben so gar nicht hat, das ist halt so, oder was er eben nur relativ wenig hat, das ist halt sowas wie so eine Art, es ist ein gutes Zweikampfspiel, so ein defensives Bewusstsein und vor allen Dingen ist er einfach auch für defensive Aufgaben teilweise zu schmächtig. Das bedeutet, also du tackelst den ganz, ganz, ganz leicht weg und deswegen ist es ungünstig, einen Mirnes Pepic so, auf die 6 zu stellen. Mirnes Pepic ist eigentlich mehr ein Achter. So, dann haben wir einen Maximilian Thiel, von dem ich persönlich sehr, sehr viel halte, aber wie ich halt schon gerne sagte, das ist ein Mann ohne Antritt. So, das heißt, also der ist halt wirklich langsam. Der ist halt wirklich super, super, duper langsam. Und Marco Chikora ist ja auch nicht der Schnellste. Das bedeutet also, wir haben ein relativ langsames defensives Mittelfeld.
Aber wo willst du jemand anders da hinstellen? Maximilian Thiel kannst du ja auch nicht auf die Außen stellen, wenn er so langsam ist, ne? Oder in die Offensive
Genau.
stellen. Also kannst du ja nur
Also.
relativ zentral, wo er halt wenig laufen muss, sondern eher durch Stellungsspiel und durch Erfahrung irgendwie ausmerzt.
Genau, also da ist es natürlich so, dass ich dann schon denke, dass eher der Zweikampf zwischen Maxi Thiel und Mirnes Pepic um die 8 sein wird, oder dass man einfach so eine Art Doppelmodell fährt, dass wir mit einem 6er und einem 8er spielen. Also das hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt, mit zum Beispiel mit Fandrich und Riese, die ja, wo der Fandrich ja auch eher tendenziell die 8er Position übernommen hat.
Kann ich mir auch gut vorstellen und das spricht ja wieder so ein bisschen auch für Minas Pepic, also auch so ein Fandrich war jetzt auch hier nicht der Größte daneben auch. Ne? Das waren ja auch so kleine Terrier, die beiden. Und Pepic, wenn er halt wirklich so ein Zweikampfsverhalten mal an den Tag legen würde, wo er wirklich auf dieser Sechserposition jemanden hinterherrennt und ihn nicht von den Ketten lässt, wäre das ja schon tatsächlich einer, den man da gut gebrauchen kann. Für mich, defensives Mittelfeld ist halt schon Chikora, Majacek wahrscheinlich eher in so einer defensiven Haltung. Kann man ja auch von Spiel zu Spiel variieren, aber erstmal in so einer grundsätzlich defensiven Grundausstattung wäre wahrscheinlich Chikora, Majacek für mich so eine geeignetes Duo.
Genau. Und ich glaube, und das ist so, und das ist aber relativ wichtig, denn wenn man sich nämlich die Gesamtheit der Mannschaft anguckt, wird nämlich auch Pavel Dotschews Spielidee deutlich. Und dafür brauchen wir aber eigentlich ein echt zweikampfstarkes defensives Mittelfeld.
Spricht dann eher für Majacek als für Thiel, oder? Würde ich sagen. Und für Pepic.
Richtig.
Ja. Ja, da bin ich ja mal gespannt, welche taktischen Finessen Pavel diese Saison an den Tag legen wird und ob er dann doch etwas ja auch mal variieren kann. Rechtes Mittelfeld, wenn wir uns darauf konzentrieren, wo wir ja auch schon eher so in die Offensive jetzt gucken. Umas Jaric, Finn Hetsch habe ich jetzt hier, auch wieder aus der eigenen Jugend, ist jetzt gerade in der Wiedereingliederung. Ich glaube, so seine schwere Verletzung aus dem Frühjahr hat er jetzt eher gut überstanden. Ich glaube, jetzt im Training ist er noch nicht. Aber ansonsten ist die Seite relativ verwaist und Omas Jaric kann da die ganze Saison wahrscheinlich hoch und runter flügen.
Das denke ich auch. Also Omar Sejaric, der ist ja vor allem auch noch jung. Er besticht natürlich einfach durch eine enorme Schnelligkeit. Und aber was natürlich so ein bisschen so seine Schwäche so ein bisschen ist, ist einfach ein bisschen der Abschluss und einfach die richtige Entscheidungsfindung. Das macht es, glaube ich, relativ schwierig. Aber grundsätzlich gesehen glaube ich, dass der Omar Sejaric gesetzt ist.
Ja, er ist halt kein so wirklicher Goalgetter, ja, aber auf dieser Position des rechten Mittelfeldläufers brauchst du vielleicht auch das nicht sein, sondern wenn da einer bist, der für Unruhe sorgt und vielleicht auch für gute Vorlagen sorgt, dann ist das ja genau das, was du hier brauchst. Genau. Aber auch hier, man sieht halt, wie gesagt, wieder das Kalkül in, gut, Omar Sejaric ist jetzt auch kein erfahrener Spieler, aber auf jeden Fall erfahrener als ein Finn Hedge, der da im Hintergrund auch sicherlich auch viel von ihm lernen wird im Training. Wechseln wir mal die Seite ins linke Mittelfeld. Haben wir mit Marvin Stefaniak und unserem Neuzugang Sean Seitz, der vielleicht auch auf der anderen Seite spielen könnte, aber eher auch als linker Mittelfeldspieler ausgewiesen ist, dann auch zwei, die ja auch um diese Position wahrscheinlich kämpfen werden, oder?
Genau, also wir haben jetzt natürlich den großen Vorteil, dass Marvin Stefaniak, dass der ja beidfüßig ist. Also das bedeutet, er könnte links und rechts außen spielen. Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt der bevorzugte Fuß ist. Aber ich weiß halt zum Beispiel jetzt nicht, was hat denn Omar Sejaric? Ist das jetzt ein rechts, ist es ein Linksfuß oder ist das jetzt ein Beidfuß?
Ich glaube schon eher rechts Omar und Marvin dann eher links. Ja. So war das auf jeden Fall in den letzten Jahren immer die Position.
Richtig. Und das ist natürlich jetzt auch ein Stück weit die Frage. Stefaniak, der hat natürlich absolut geniale Momente. Das ist so ein bisschen, ich hatte gerade so ein bisschen so die Assoziation, der ist halt so ein bisschen so wie so der Justin Bieber des Erzgebirges. Also der ist super jung, ist der ja berühmt geworden. Der kam ja aus der Jugend von Borea Dresden, ein ehemaliger, also die Geschichte habe ich jetzt bestimmt schon mal erzählt, ein ehemaliger Trainer von ihm, von der Borea, meinte, könnte Marvin nicht so gut Fußball spielen, er müsste jetzt heute bestimmt auf der Straße leben. Hatte dann einen tiefen Fall, nach diesem tiefen Fall hat er sich komplett tätowiert, hat jetzt auch zu Gott gefunden, genau wie Justin Bieber. Und jetzt backt er halt so ein bisschen kleinere Brötchen. Nur mit dem Unterschied, dass jetzt Justin Bieber nach der Hälfte seiner Welttournee abbricht. Vielen Dank, Justin Bieber, ich hatte ein VIP-Ticket. Und halt Marvin Stefaniak sozusagen jetzt bei Erzgebirge Aue spielt. Obwohl er ja bei Wolfsburg wurde ihm ja sozusagen eine ganz, ganz große Karriere auch vorhergesagt.
Ja, aber auch nach letztem Jahr, da muss man ja sagen, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, das hat er jetzt auch, weiß er jetzt auch. Und ich glaube, der weiß auch, was er hier in Aue hat, nämlich ein ruhiges Umfeld, ohne auch jetzt nicht den Megadruck, wie er es vielleicht auch bei anderen größeren Vereinen gehabt hätte, sicherlich auch in Dresden nochmal irgendwie eine anderen Stellenwert gehabt hätte, als jetzt hier bei uns. Ich glaube, das ist ein sehr guter Fußballer, das wissen wir alle, aber da wird jetzt nichts mehr groß nach oben passieren. So. Und ich glaube, wir können froh sein, dass wir ihn bei uns haben. Und ja, mit Sean Seitz, einen jungen Spieler, dann ihn an die Seite stellen, 21, kommt vom VfR Aalen aus der Regionalliga, ist ja auch wieder einer, den wir schon sehr früh verpflichtet haben, glaube ich auch im Frühjahr jetzt schon 47 Spiele gemacht in der Regionalliga und 10 Tore insgesamt geschossen, kommt aus der Hoffenheim-Jugend.
Ja. Genau. So, und bei Sean Seitz ist es ja, glaube ich, auch so, dass es halt einfach auch so ein ganz, ganz schneller Flügelflitzer. Wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, Marvin Stefan, der hat ja auch eine ganz, ganz passable Geschwindigkeit.
Ja, aber ich glaube, mit Sean Seitz kann es jetzt nicht sich messen lassen, aber ja, das stimmt.
Na, das ist richtig. Ja, genau. Also insofern, also es wird, glaube ich, jetzt dem geneigten Hörer und dem geneigten Hörer klar, auf welche Taktik grundlegend jetzt hier einfach auch spekuliert wird.
Genau. Wen würdest du spielen lassen auf dieser linken Mittelfeldposition?
Marvin Stefaniak. Und es wird aber früher oder später so Chance heiß kommen, da sich Marvin Stefaniak sich früher oder später wieder verletzen wird.
Manche Sachen ändern sich ja nie, deswegen
Richtig.
kann man sich darauf einstellen. Okay, dann haben wir die Außen besetzt und gucken uns doch mal so das offensive Mittelfeld an. Ob es jetzt so die Achterposition ist, da hatten wir vorhin schon gesagt, Pepic-Thiel könnten wir uns gut vorstellen in der Lage, aber Richtung Offensive gucken wir dann eben nochmal etwas weiter nach vorne, eine Position weiter nach vorne. Und da haben wir unseren Zehner in den letzten Jahren ja gehabt mit Dimi Nazarov. Und Dima ist jetzt nicht mehr bei uns, aber wir haben zwei neue offensive Mittelfeldspieler, jedenfalls ein neuer und ein Spieler, den wir im letzten Jahr schon gehabt haben. Weißt du, auf wen ich ansprechen möchte?
Na, einerseits spielst du ja auf Joshua Schwirten an, glaube ich. Der ist ja, glaube ich, der ist, glaube ich, von Gladbach ist der ja, glaube ich, gekommen, wenn mich
Nee,
jetzt nicht alles.
Der ist von Köln.
Ach,
Joshua Schwirten ist von Köln.
von Köln ist der gekommen.
Steffen
Und
Moyer kam aus Mönchengladbach, der kommt dann noch im Sturm.
genau, so ein bisschen und aber so, oh Gott, jetzt erwischst du mich wieder auf einem ganz, ganz falschen Fuß, aber also eigentlich haben wir ja nominell eigentlich bloß einen Zehner, nämlich den Joshua Schwirten.
Ja, ich glaube, Boris Taschi sieht sich als Zehner, hat sich schon immer als Zehner gesehen und nach den letzten Aussagen von Pavel sieht auch Pavel tatsächlich Boris hier auf dieser Zehnerposition. Ja.
Aber der taucht da tatsächlich auch auf meine Liste, taucht er ja auch hier auf der 10er Position auf. Aber ich kann es mir halt so gar nicht vorstellen. Also ich
Also,
meine,
ja, sag.
ich bin jetzt ja kein großer Fußballexperte, aber für mich, also ich meine, ich finde, also jetzt nicht gegen Boris Tasci, der hat auch in der letzten Saison echt gute und tolle Spiele gemacht. Aber sein großes Problem ist, dass er langsam ist.
Für mich war Boris Taschi auch immer so ein Stürmer halt, ne? Also ich konnte
Ja.
mir ihn auf keiner anderen Position irgendwie vorstellen, aber jetzt in einem Interview mit Pavel, jetzt auch vor 2, 3 Wochen hatte ich auch erst gehört, dass er halt auch so froh ist, diese Zehnerposition, dann sagt er es selbst, doppelt besetzt zu haben mit einem alteingesessenen Profi Boris Taschi und einem jungen Joshua Schwirten. Das war eben in der letzten Saison nicht so seine Aussage, ne? Da war eben mit Dima Nassarov und Boris Taschi zwei wirklich gestandene Profispieler, die um diese Position rangen und eben eine Hierarchie da in dieser Position einfach nicht da war. Und Pavel jetzt so froh ist, jetzt diese Zehner, diese sehr wichtige Position für ihn jetzt eben mit einer Hierarchie versehen konnte, nämlich Boris Taschi, der alteingesessene Profi mit großer Erfahrung und der junge Wilde Joshua Schwirten aus Köln, der da eben Druck machen kann. Das war die Aussage von Pavel und ich glaube auch, jetzt gehört zu haben, in dem Test, wie gesagt, auch immer wieder Testspiele und die meisten spielen ja auch nur 45 Minuten von den Spielern her, die Testspiele, weil ja dann immer durchgewechselt wird, war dann auch, dass jetzt gar nicht so schlecht aussah, was Boris Taschi auf der 10 da gespielt hat. Also, bin gespannt.
Okay, also gut, ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Aber für mich ist Boris Tasci eigentlich so der Inbegriff so des Stürmers, Schlachtschiffs.
Ja.
Also langsam, relativ unbeweglich, kann dabei sehr gut Bälle abschirmen und hat auch einen ziemlich guten Abschluss, wenn er dann in die richtige Schussposition kommt.
Ja. Auch da ist es vielleicht ja wieder offen bezüglich der Grundausrichtung. Ne? In einer defensiven Variante lässt du wahrscheinlich auch den Zehner weg und spielst vielleicht eher mit einer eher Achterposition, vielleicht auch zwei Achterpositionen, da vielleicht auch eher mit zwei beweglicheren Spielern und Boris Taschi, dann vielleicht mal so ein Brecher, dann den du vielleicht auch nochmal brauchst, wo du auch vielleicht mal Spiele hast, wo du dann irgendwie ein Übergewicht im Mittelfeld dann irgendwie zwingend haben willst, ohne dass du jetzt da groß auf Schnelligkeit gehen willst. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auch da wieder eine spannende Konstellation aus Alt und Jung, Boris Taschi, Joshua Schwirten 21, beidfüßig. Und letztes Jahr in Köln Regionalliga gespielt, 57 Spiele, 13 Tore, 11 Vorlagen und ehemaliger U20 Nationalspieler. Also er kann was und kommt ganz sicherlich aus dieser alten Historie heraus von Matze Heidrich, der ja in Köln glaube, Jugendkoordinator war oder Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, glaube ich, war da. Mhm. Und ja, das ist natürlich schon eine sehr, sehr professionelle Ausbildung, die man dort genießt. Und nicht alle Spieler in Köln werden da U20-Nationalspieler. Also das ist wirklich einer, Joshua Schwirten, wo ich dieses Jahr echt mal mein Auge drauf werfen würde und hoffe einfach, dass er ja seine Vorschusslorbeeren, die ich jetzt mal so eingesammelt habe, für ihn gerechtfertigt wird.
Ich bin gespannt. Genau, also seine Stärken liegen natürlich primär natürlich einfach auch im Kurzpassspiel, in seiner guten Ballkontrolle, in seiner guten Beschleunigung und in seiner Beweglichkeit. Und er hat ja auch schon einige gute Aktionen auch in den Testspielen gehabt. Also, und natürlich, dass er einfach auch über eine gute Schusskraft verfügt und über einen doch recht guten Abschluss. Also, das ist tatsächlich einer, der hier auch in Aue den Durchbruch schaffen kann.
Ja. Bei allen gilt, also Niko Vukancic, Joshua Schwirten, gleich kommen wir nochmal auf Steffen Meuer zu sprechen, Jean Seitz, das sind halt alles junge und auch dann gute Regionalligaspieler. Ne? Und der Weg nochmal von der Regionalliga in die dritte Liga, der ist dann schon nochmal weit. Und das haben einige geschafft und auch einige nicht geschafft. Ja? Deswegen müssen wir wirklich auch den Jungs auch nochmal, gerade aufgrund ihres noch jungen Alters, da vielleicht auch nochmal etwas Zeit geben und nicht frühzeitig über ihr Können oder Nicht-Können entscheiden. Also da plädieren wir mal wieder für etwas Geduld und auch etwas Zutrauen und Mut in die Jungs, dass sie da Gutes leisten können bei uns.
Genau.
Okay. Ja, dann haben wir eigentlich das Mittelfeld auch soweit abgehakt und können uns dann nochmal dem Sturm widmen, wo wir uns komplett neu aufstellen. Also mit Marcel Bär, Steffen Meuer und aus dem Nachwuchs Luke Elzner haben wir ja drei Stürmer, die jetzt im letzten Jahr noch nicht bei uns gespielt haben. Mit den Abgängen, die wir vorhin schon genannt haben, mussten wir uns hier komplett neu aufstellen. Und ja, da bin ich gespannt von dir zu hören, Tobias, sind wir hier besser aufgestellt als im letzten Jahr oder schlechter?
Ach, naja, besser, schlechter, das ist natürlich, wir haben natürlich hier keinen Lewandowski und ich finde, wir waren auch letztes Jahr mit Elias Huth nicht schlecht aufgestellt, als unseren nominellen Stürmer, der hatte eben bloß nicht in das System gepasst, deswegen habe ich jetzt nochmal bei Marcel Bär nochmal geguckt. Marcel Bär ist ja eigentlich so ein bisschen so der Königstransfer, also dieser nominelle Königstransfer, was jetzt bei Bayern München Harry Kane ist bei uns jetzt Marcel Bär. Also der Kane aus dem Erzgebirg. So, und der ist natürlich eigentlich echt ein krasser Spieler. Ich meine, das ist so ein bisschen, der ist jetzt 31, ist aber immer noch pfeilschnell, hat immer noch einen sehr, 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 sehr guten Antritt, hat vor allen Dingen aber auch kann er gute Triplings hinlegen, hat eine hohe Ballkontrolle und ist echt super beweglich und hat darüber hinaus einfach noch einen ziemlich, ziemlich guten Abschluss. Und ich habe jetzt mal geguckt, in welchem System er funktioniert hat. Und er hat in Einstürmersystem funktioniert und er hat in Zweistürmersystem funktioniert. Er ist aber wiederum um einen Spieler, der, glaube ich, nur dann funktioniert, wenn er sich wohlfühlt. Also da hat er ja ein bisschen das Pech sozusagen, der hat sich, glaube ich, im ersten Spiel gegen Dynamo Dresden, wo er, glaube ich, auch doppelt getroffen hatte, sich den Mittelfuß gebrochen, also einen Mittelfuß gebrochen, nicht beide, und ist dann halt auch Wochen und Monate lang ausgefallen und ist danach nie wieder in Tritt gekommen. Da war ja natürlich auch noch so die große Unruhe bei 1860, wie eigentlich immer Unruhe ist bei 1860. Und da ist es einfach so gewesen, dass er dann einfach so nicht mehr performen konnte. Und wenn man halt mal guckt, wo er gespielt hat, der hat übrigens auch mal in Zwickau gespielt, der hat auch in Jena gespielt, also der hat sich eigentlich kontinuierlich gesteigert. Also der, so ein bisschen, weil er kam ja vom, von Gifhorn ist er so Braunschweig 2, von Braunschweig 2 nach Jena, von Jena nach Zwickau, von Zwickau nach Aalen, von Aalen nach Braunschweig, von Braunschweig nach München und nun hat er praktisch die Krone der fußballerischen Schöpfung erreicht mit Erzgebirge Aue. So.
Hoffen wir mal, dass du recht hast, Tobias.
Ja, das ist so ein bisschen. Und ich glaube so ein bisschen, also das ist jemand, aber der ist aber, weiß man nicht, wie verletzungsanfällig er ist. Hat er ja auch wieder was an der Achillessehne, glaube ich. Mhm. Das kann langwierig werden.
Ja.
Na, aber ist er fit und ist er gut in ein taktisches System eingebunden, ist dieser Mann echt eine Waffe.
Ja, also nicht ohne Grund ist er ja 21, 22 Torschützenkönig geworden. Wobei man ja natürlich auch sagen muss, er hat nicht den klassischen Profiweg durchschritten. Also er war nie in einem Nachwuchsleistungszentrum, kam, du hast gesagt, über Gifhorn, Braunschweig 2, dann eher so über die Feldsportplätze dann im Profisport an und ist auf einmal jetzt dann vor 2 Jahren Torschützenkönig der dritten Liga geworden. Und wie du es gesagt hast, durch Verletzungen zurückgeworfen sind. Königstransfer würde ich dir auch zustimmen, ist auf jeden Fall der bekannteste von unseren Neuzugängen, wo sicherlich auch der ein oder andere Verein ein Auge drauf geworfen haben. Ich glaube, wir sollten hier auch nicht zu viel von ihm erwarten, ja? Und wir dürfen nicht erwarten, dass er jetzt seine Torschützenkönig-Tätigkeit hier bei uns jetzt fortsetzen wird. Ich glaube, es ist ein guter Spieler mit den Vorzügen, die du gerade genannt hast. Aber es wird jetzt, glaube ich, nicht zu der mega, mega Goalgetter. Ich glaube, da sind wir aber trotzdem, glaube ich, auch offensiv. Ja, muss man sehen, wie gut wir da aufgestellt sind. Aber wir dürfen jetzt nicht nur den Fokus dann auf Marcel Bär richten und ihm von ihm jetzt die Wunderdinge erwarten, die man jetzt von dem Destro zum Beispiel hier gesehen hatte oder Krüger oder so. Das ist er halt, glaube ich, einfach nicht. Ja, da müssen wir
Ja,
schon.
also Testro ist ja lange Zeit einfach auch ein guter Zweitligaspieler gewesen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Auch ein Fun-Fact zu Marcel Bär. Du hast es gerade angesprochen, der hat in Zwickau auch gespielt, mal ein Jahr, und hat dort das erste Spiel in der neuen Bruchbude geschossen, 2016. Also
Ah.
zur Eröffnung, das erste Pflichtspiel dort im neuen Stadion hat Marcel Bär geschossen für Zwickau.
Du meinst das erste Tor, oder?
Also das erste Tor geschossen, ja. Das erste Tor
Gin.
für Zwickau im neuen Stadion.
Na, also wie gesagt, das ist kein schlechter.
Genau. Man muss vielleicht über alle Transfers nochmal hier zusammenfassen, was auch, glaube ich, in diesen Zeiten, wo über Millionen Ablösen im Profifußball gesprochen wird, wir haben in diesem Jahr nur Spieler verpflichtet, die ablösefrei sind. Also das ist, glaube
Ja.
ich, auch nochmal wichtig hier zu sagen, dass Matze Heidrich hier erstmal auf dem Papier einen guten Job gemacht hat. Wir müssen die Saison abwarten, ob es sich dann wirklich auch in der Art ausgezahlt hat, dass wir eine gute Saison spielen. Aber erstmal haben wir uns hier finanziell derart konsolidiert, dass wir sehr viele teure Spieler aus dem Kader herausbekommen haben und viele junge Spieler nachgeholt haben, die einfach auch noch ablösefrei gekommen sind und denen eine Perspektive im Profifußball gezeigt haben. Ja, das, glaube ich, lässt sich
Genau.
schon mal hier zusammenfassen. Perspektive im Profifußball haben wir auch Steffen Moyer gegeben. Steffen Moyer kommt aus Mönchengladbach, dort in der zweiten Mannschaft, mal wieder Regionalliga gespielt, 30 Spiele in der letzten Saison gemacht, beziehungsweise insgesamt 30 Spiele in der Regionalliga gemacht und ist 23 Jahre alt. Steffen Moyer, hast du zu ihm auch was rausgefunden, Tobias?
Ja, also zumindest, also es ist tatsächlich so, ich habe zu ihm relativ wenig Scouting-Daten gefunden, aber er hat in der Regionalliga 103-mal gespielt, 33-mal getroffen und 13 Vorlagen gegeben. Und ich denke, es ist ein relativ großgewachsener Stürmer mit 1,86 m. Und es ist, glaube ich, jemand, das ist so, ich vermute mal, das wird die erste Herausforderung von einem Marcel Bär dann auch sein.
Also wenn du sagst 1,86, bulliger Typ, ist dann eher so ein Jonjic-Typ, oder? Würde ich
Ja, ich
jetzt
denke
sagen.
aber, obwohl Jonjic ja relativ klein war,
Ja, okay.
also gefühlt hatte der nur meine Größe mit 1,75 m.
Ich glaube, ein bisschen größer war er als wir beide, aber ja, passt ja aber vielleicht zu so einem pfeilschnellen Marcel Bär, dann irgendwie nochmal eher so einen größeren, vielleicht auch Kopfballspieler dazu zu packen, ist ja erstmal dann eine gute Konstellation, wenn wir überhaupt mit zwei Stürmern spielen. Das muss man ja auch dazu sagen.
Also ich gehe fest davon aus, dass wir eigentlich bloß ein Einstürmer-System haben werden.
Ja. Das glaube ich eher auch. Aber vielleicht auch da so ein bisschen variabel zu sein, auf den Gegner sich einstellen oder vielleicht auch auf das Spiel dann, wie sich's entwickelt, sich darauf einzustellen. Das kann ja nie schaden. Und die Quote, wenn ich es höre, 100, knapp über 100 Spiele in der Regionalliga und über 30 Tore geschossen, das ist ja auch eine sehr gute Quote, muss man sagen. Ja. Gut, dann haben wir noch Luke Elsner. Luke Thomas Elsner, wie er ausgeschrieben im Kicker und bei Transfermarkt steht, ist 19, kommt aus der Jugend von uns, ist auch 1,86, also eher auch so ein bulliger Typ und ja, trainiert tatsächlich jetzt hier mit der ersten mit und hat auch regelmäßig seine Einsätze in den Testspielen. Glaubst du, er hat eine Chance, hier in die Elf zu rutschen?
Ich glaube eher nicht.
Warum?
Also ich weiß es, also mein Gefühl ist ja immer so ein bisschen, es haben sich ja eigentlich, wenn man das jetzt mal so sieht, unser Problem, der ist ja ein Stück weit, dass unsere U-Mannschaften ja fast nie in der Bundesliga oder sonst irgendwas spielen. Das bedeutet, dass ja viele unserer Jugendspieler, die dann weggehen, sozusagen, dass die dann irgendwann in der Regionalliga oder Oberliga versinken, was auch gut ist. Also ich meine, ich war nie so gut, um in der Oberliga oder Regionalliga zu spielen. Aber was ist denn aus diesem einen Außenverteidiger geworden? Wie hieß der denn nur? Hartl?
Sascha Hertl hat seine Karriere beendet. Glaube ich,
Ah.
nach der letzten Saison, glaube ich, war das. Ja.
Ah.
Ist mir auf jeden Fall so im Kopf. Können die Hörenden nochmal gerne mich korrigieren, wer was weiß, gerne nochmal reinschreiben, aber ich glaube, der hat seine Karriere beendet, ja.
Ja, und ich meine, und das ist ja auch, also meine ich wäre das, was ist das, wir einfach mal gucken müssen, wie ist auch der eigentliche Leistungsstand unserer Jugendmannschaften. Das sind sicherlich alle super super tolle Jungen, wir haben ein tolles Leistungszentrum, und aber ich glaube, er wird dass der Luke Thomas Eltner, glaube ich, nie über den Status des Stürmer 3 hinauskommen wird. Also vielleicht bestraft er mich Lügen, da ist er herzlich dazu eingeladen. Aber im Moment fehlt mir da ein Stück weit noch so der Glaube und die Fantasie.
Glaubst du, deine Ausführungen passen so zu den letzten Jahren, auch Zweitliga-Jahren, wo so die Entfernung so von den Regionalliga-Jugendmannschaften zu einer Zweitligamannschaft noch groß war? Ich glaube, das hat sich jetzt schon verringert. Also dadurch, dass die U17 jetzt, ich glaube, 2 Jahre Bundesliga gespielt hat, die U19 hat, glaube ich, im vorletzten Jahr auch knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst, im letzten Jahr Regionalliga sich halten können. Und wir natürlich auch jetzt in der ersten Mannschaft kleinere Brötchen backen, ist einfach die Distanz da schon kleiner geworden. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, dass wir eben jetzt hier 4 Namen genannt haben in der Saisonvorschau, die aus der eigenen Jugend, nämlich genau aus diesen Bundesligamannschaften, guten Regionalliga-Jugendmannschaften hochgekommen sind. Und was wäre das halt für eine fantastische Geschichte, wenn so ein Luke Elsner im Heimspiel, Flutlicht, Freitagabend, irgendwie ein Tor vor der Heimkurve macht, ne? Der 19-Jährige aus der eigenen Jugend. Also für ihn und für uns alles wäre halt schon so ein Traum, der da wahr wird, dass wir endlich mal wieder jemanden aus der Jugend integrieren können in die erste Mannschaft. Und das kann dann meinetwegen auch natürlich sehr gern in Finn Hetsch, in Franco Schädlich oder Max Uhlig im Tor. Gut, da ist der Weg vielleicht nochmal einen Schritt weiter. Aber jetzt regelmäßig mittrainieren, regelmäßig auf der Bank mitsitzen, dann auch mal den ein oder anderen Kurzzeiteinsatz zu bekommen, das sollte jetzt das Ziel für die drei genannten sein. Und ja, Erfahrung sammeln und in den nächsten Jahren sich etablieren in der Mannschaft. Und das wäre doch super, sowohl für die Vorgaben vom DFB als auch natürlich für uns, weil wir da wieder eine neue Geschichte erzählen können, einfach, ne? Wenn einer von uns aus der Jugend in der ersten Mannschaft auf einmal wieder spielt.
Ja, das ist auch gut. Und ich glaube, das Problem ist, also was ich damit einfach so generell einfach auch ansprechen wollte, ich habe mir ja leider auch viele Dokus über Talente aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Bundesligisten angeguckt, und von 10 schafft es dort halt einer.
Ja, das ist
so,
schon
und
krass,
das
ne? Ja.
und selbst die in diesen Bundesliga-Nachwuchszentren sind, spielen dann auch ganz häufig in der Regionalliga oder in der Oberliga. Also es ist schon, also das ist halt auch sehr viel Glück. Also nehmen wir mal an, Marcel Bär bricht sich das rechte Schienbein und Steffen Moll das linke Schienbein. Und wir müssen dann auf Luke Thomas Elsner setzen. Also verstehst du, das sind halt alles so Unwägbarkeiten, die man halt nicht so vorhersehen kann.
Ja, weiß man nie, was im Laufe so einer Saison passiert. Da müssen wir einfach dann mal abwarten. Gut, dann sind wir eigentlich auch schon durch, durch die Teamvorschau. Mal gucken, was noch passiert. Wir hatten jetzt die drei wahrscheinlichen Abgänge noch genannt, die jetzt noch auf der Abschussliste bei uns stehen. Vielleicht kommt ja doch auch noch einer, wenn wir doch noch mal etwas Luft auf der Gehaltsliste haben. Ich bin mal
Ja.
gespannt. Bist du denn insgesamt zufrieden mit der Transferperiode, Tobias?
Bin durchaus zufrieden. Also ich glaube, man hat es ist natürlich, man erkennt natürlich, dass wir jetzt einen deutlich geringeren Etat haben als beim letzten Mal. Aber man hat jetzt keine ganz verrückten Harakiri-Dinge getan, sag ich jetzt mal. Es ist ein solider Kader. Das ist, wenn er einen guten Start hat, wird er nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber halt auch nichts mit dem Aufstieg. So realistisch muss man dann am Ende des Tages auch sein.
Ja, wagst du einen Tipp abzugeben?
Also mein Tipp liegt so bei Platz 10, 9, 8.
Ich glaube, alles, was einstellig wäre, wäre super, ne? Würde ich auch sagen. Ich hoffe einfach, dass wir nach den letzten zwei Saisons einfach mal wieder so eine. Du wirst ja nie eine ruhige Saison haben, ne? Das muss uns halt auch klar werden, weil du auch gerade in so einer 20er-Liga ja immer entweder kurz vorm Aufstieg oder kurz vorm Abstieg stehst oder mittendrin von beiden. Und erst so Richtung 30., 32., 34. Spieltag ist so ungefähr so eine Richtung, wo du sagst, okay, jetzt gibt es so drei Plätze, wo du dann wahrscheinlich am Ende reinkommen wirst. So. Das heißt, bis dahin ist halt alles noch offen. Das heißt, da wird es keine ruhige Saison geben bis dahin. Aber sich irgendwo im Mittelfeld platzieren über die Spielzeit hinweg, ich glaube, das würden alle heute unterschreiben. Und selbst ein Pavel Dotschew sagt ja in den Interviews, dass er sich jetzt konsolidieren will. Diese Saison sieht er tatsächlich so als Konsolidierungssaison, wo er so ein paar Automatismen einspielen will, möchte, wo er natürlich auch mehr Spieler in die Mannschaft integrieren möchte, um dann im nächsten Jahr mit so punktuellen Verstärkungen oben angreifen zu wollen. Also das ist tatsächlich von ihm die Ansage, die Vision. In 2 Jahren wird dann der Aufstieg wieder ins Auge gefasst. Und das muss halt auch uns allen klar sein, dass da im nächsten Jahr jetzt nichts passieren wird und ja hoffentlich auch nichts nach unten passieren wird. Das sollte so von uns das Credo sein. Und ich glaube auch, mit der Mannschaft kann man das schaffen. Es sind namhafte Spieler geblieben. Also sind junge Talente dazugekommen und bei Talenten ist es ja immer so, da muss man schauen, wie die eine Liga weiter oben performen werden und wie sie sich integrieren werden. Aber ja,
Genau.
ich freue mich drauf. Gut, dann haben wir die Mannschaft durch und ich würde jetzt, ich glaube, ein paar Sachen schieben wir einfach auf die nächste Folge, die wir hier noch uns vorgenommen haben. Vielleicht jetzt, weil das dann kurz bevorsteht, der Spielplan ist raus. Wir
Ja.
fangen mit einem Heimspiel gegen Ingolstadt an. Bist du da dabei?
Ja, da fahre ich mit dem Stefan hin.
Na, da sehen wir uns. Also ihr könnt ja jetzt immer zusammenfahren, ne? Wenn ihr jetzt in Leipzig
Ja.
wohnt, gemeint, ja, das ist doch super.
Richtig.
Hast du eine Dauerkarte?
Nein, ich hab mir keine Dauerkarte geholt, da ich jetzt auch nicht weiß. Also erstens war bei der Umzug leider ganz, ganz, ganz furchtbar teuer. Aber dass man dann einfach auch mal guckt. Also ich versuche natürlich zu möglichst vielen Spielen zu kommen, habe aber auch noch so beruflich jetzt auch wesentlich mehr Verpflichtungen als das letzte Jahr. Das war ja eh mehr so eine Art Pausenjahr von mir, obwohl ich arbeiten war. Also von dahingehend kann ich es nicht versprechen.
Ja, aber dann sehen wir uns gegen Ingolstadt, denn da bin ich auch dann
Schön.
aus meinem Urlaub wieder zurück und da sehen wir uns im Erzgebirge dann. Sehr schön. Ja, ersten 8 Spiele nur mal kurz durchgegangen. Also Heimspiel gegen Ingolstadt, dann Auswärtsspiel in Essen, Heimspiel gegen Sandhausen gleich direkt, dritter Spieltag, Auswärtsspiel in Lübeck, Auswärtsspiel bei 1860, also 2 Auswärtsspiele hintereinander gleich, Spieltag 4 und 5. Dann zu Hause gegen HFC, dann auswärts gleich wieder zu Dynamo und zu Hause gegen Jahn Regensburg als Absteiger aus der zweiten Liga. Ich sag mal so, aus den ersten 4 Spielen gleich mal aus den ersten 8 Spielen gleich mal gegen 4 Aufstiegsanwärter, die für mich sind mit Ingolstadt, 1860, Dynamo und Jahn Regensburg. Das hätte auch leichter laufen können, oder?
Also ich glaube nicht, dass 68 diese Saison was mit dem Aufstieg zu tun haben wird,
Okay.
weil sie bedeutend schwächer sind. Sandhausen, das ist eine Wundertüte. Guck mir nämlich gerade nochmal ihren Kader an.
Ja, das ist Wahnsinn bei denen, ja. Also das, also
Also die haben ja einen, also die haben ja echt einen geilen Kader. Die haben ja
ja.
einen Dennis Diekmeier, die haben einen Tim Knipping, der mir in Dresden immer gut gefallen hat. Die haben einen Luca Zander, die haben einen Sebastian Stolze aus Regensburg.
Ruben Hennings vorhin aus Düsseldorf geholt, der letztes Jahr noch irgendwie über 10 Tore in Düsseldorf zweite Liga geschossen hat.
Aber oh, das ist echt krass, oder?
Ja, David Otto jetzt aus St. Pauli auch nochmal, der letztes Jahr, glaube ich, 27 Spiele in der zweiten Liga für St. Pauli noch gemacht hat. Also keine Ahnung, wo die das Geld her haben, da den Kader so aufzupushen. Ist für mich das Dreamteam tatsächlich in der dritten Liga und demnach auch erstmal Aufstiegskandidat Nummer 1. Aber das ist ja schon ein Hammer-Team. Aber du hast ja gesagt, Wundertüte trotzdem, Namen schießen keine Tore.
Ja. Bin gespannt. Also ich denke so ein bisschen, also Ingolstadt, das ist halt auch so eine Wundertüte, weil man ja auch nicht weiß, aus welchem Stand kommen sie, denn die haben jetzt ja de facto einen neuen Trainer, die hatten sie ja schon letzte Saison am Ende, aber die starten jetzt einfach nochmal neu rein, die sind heiß, die wollen natürlich auch was beweisen. Rot-Weiß Erfurt hat das Spiel mal eigentlich gegen Rot-Weiß Essen, das spielen wir natürlich gegen Brüder im Geiste. Und ja, also Lübeck, das, naja, gut, das ist ein Auswärtsspiel, das ist halt auch schwierig. Also, ich sag mal, wenn wir jetzt aus den ersten 4 Spielen 2 Siege holen, bin ich zufrieden.
Hast ganz am Anfang gesagt, es wird keine leichten Spiele geben. Ne? Jedes Spiel muss gespielt werden und egal, ob du auswärts bei einem Aufsteiger spielst, was auch immer schwer ist, oder auch zu Hause gegen Aufstiegskandidaten, bleib trotzdem auch dabei, auch keiner fährt gern ins Erzgebirge, um dort zu spielen. Ne? Gerade mit der Kulisse dann eben auch nochmal, wenn wir da ein paar mehr Leute in diesem Jahr dann auch wieder ins Stadion bringen, sollten wir wieder da eine Festung werden. Und da werden wir sicherlich auch einige Punkte mehr im Erzgebirge behalten als im letzten Jahr. So, dann, ja, wie gesagt, ich würde gerne auch mit dir noch über das Trikot sprechen, was du dazu sagst, auch gerne über die Dauerkartenpreise, weil wir tatsächlich in Aue die teuerste Dauerkarte in den ersten 3 Profiligen haben mit 288 Euro. Gibt es aber so ein paar Kleingedrucktes, glaube ich, können wir in einer der nächsten Folgen nochmal drauf eingehen. Aber eine wichtige Sache will ich noch mit dir besprechen, Tobias, denn unsere altbekannte Saisonwette steht mal wieder an. Vielen Dank für alle, die sich im letzten Jahr dran beteiligt haben. Ich glaube, es waren ja über 700 Euro, was wir da dann hoffentlich jeder einzelne von euch schon überwiesen hat an den Verein, an das Vereinskonto. Wer da noch Fragen dazu hat zum letzten Jahr, gerne nochmal sich mit uns in Verbindung setzen, dann geben wir nochmal die Kontoverbindung weiter. Aber vielen Dank an alle, die dann auch schon mal die Überweisung an den Verein getätigt haben. Super gut, dass wir da in der Art auch den Verein, dass ihr den Verein in der Art unterstützt. Und deswegen wollen wir natürlich auch in diesem Jahr wieder die Saisonwette durchführen und eure Saisonwette einholen. Also schreibt uns gern unter diese Folge über Twitter, über Facebook, über Instagram gern eure Saisonwetten. Die im letzten Jahr dabei waren, müssen natürlich auf jeden Fall wieder in diesem Jahr wieder neue Saisonwette einreichen. Aber auch die, wenn ihr am letzten Jahr noch nicht mit teilgenommen habt, nehmt auf jeden Fall in diesem Jahr teil und schickt uns eure Saisonwette. Und wie das geht, das erklärt euch gleich Tobias.
Genau, es ist eine ganz wichtige Aussage, und zwar die Saisonwette besteht zum Beispiel, ich wette, zum Beispiel, dass Luke Elsner 25 Tore schießt. So, das ist also etwas, eine Wette, die einfach auch so klar nachweisbar ist. Also die, wo es halt wirklich, wirklich einfach so ein Punkt ist, wo man sagt, okay, ich glaube, dass das passiert oder dass das nicht passiert. Und ich habe auch schon eine Saisonwette mal so als Beispiel, die würde ich nämlich gerne dieses Jahr einreichen wollen.
Ist das ein Beispiel oder ist das jetzt deine echte Saisonwette?
Das ist meine echte Saisonwette.
Dann hau sie mal raus.
Ich sage, dass am Ende der Saison Pavel Dotschew nicht mehr Trainer von Erzgebirge Aue ist.
Oh nein, das sind immer so die schlimmsten Wetten, die ich annehme, weil ich dann schon wieder weiß, dass es irgendein Heckmeck gab. Okay. Also, formuliere nochmal bitte, damit ich es hier mitschreiben kann. Du wettest, dass Pavel Dotschew am Ende der Saison kein Trainer mehr ist.
Ne? Richtig.
Okay, und Ende der Saison ist für dich der 30.06. oder der letzte Spieltag? Wir müssen ja genau bleiben.
Ne? Ach, stimmt.
Sonst wird wieder diskutiert.
Ja. Ah, okay. Ich sage, ja, gute Frage. Das habe ich mir jetzt gar nicht überlegt. Weil ich, und zwar Ende der Saison. Nee, ich sage zum letzten Spieltag, weil nämlich meine Wette auf was anderes abzielt.
Willst du das auch schon verraten?
Naja, es ist so ein bisschen so, es hat ja einfach auch schon zum Ende der Saison, hat es einfach schon deutlich wieder geknirscht, sag ich jetzt mal. Na, und man muss einfach auch sagen, wenn man halt eben sieht, dass halt auch ein Pavel Dotschew sozusagen dann auch mal kurzzeitig auch im Krankenhaus war, weil das vielleicht nervlich nicht so gut ausgehalten hat. Und was man natürlich auch merkt, dass natürlich der Fan, dass natürlich der Druck der Fans größer wird und dass man vielleicht manchmal auch einige da dazu neigen, einfach so eine unrealistische Erwartung einfach auch an die Mannschaft zu stellen.
Ja, dann schauen wir mal, ob deine Wette oder wahr wird. Was setzt du ein? Das ist noch immer wichtig, auch den Einsatz zu benennen.
50 €.
50 € ist ja immer die Standardwette. Vielen Dank für deine Wette. Allererste Wette des Aue Podcast Saisonwette 23/24. Die zweite folgt jetzt sofort, nämlich von mir, Tobias.
Aha.
Ich wette, dass wir am Ende der Saison einen höheren Zuschauerschnitt als 8.500 Zuschauer im Stadion haben.
Oh, das ist aber ambitioniert.
Ja, im letzten Jahr hatten wir 7.700, hatten da natürlich eine schlechte Saison, muss man sagen. Also ich glaube, da sind schon einige nicht ins Stadion gegangen, weil sie einfach die Mannschaft kacke finden oder den Verein gerade kacke fanden. Aber wir hatten natürlich auch mit Zwickau nochmal natürlich noch ein weiteres Derby, was wir jetzt in diesem Jahr nicht haben. Trotzdem glaube ich einfach, dass wir wieder eine bessere Saison insgesamt fußballerisch sehen werden und dass auch wieder mehr Zuschauer einlädt, ins Erzgebirgsstadion zu kommen. Und ich glaube, wir können wieder an diese Durchschnitte der Jahre, nämlich Zweitliga-Jahre oder auch die gute letzte Drittligasaison anknüpfen. Da hat man nämlich auch so 8.500, 8.600, 8.700 Zuschauer. Und das ist meine Wette, kann ja auch immer mal so ein bisschen visionär sein. Ich wette, dass wir am Ende der Saison einen höheren Schnitt als 8.500 Zuschauer haben.
Genau.
Deswegen gleich der Aufruf an alle, kommt auch ins Stadion und unterstützt den Verein.
Genau. Ist denn aber, hat denn das eigentlich Martin eine Wette abgegeben?
Nee, hat er noch nicht, aber da wird einer sein, den wir jetzt natürlich auch direkt anschreiben werden. Aber wie alle Zuhörenden, ne? Jeder von euch ist jetzt aufgerufen, mit uns in Kontakt zu treten, ihr wisst wie, und die Saisonwette abzugeben.
Genau.
Was machen wir bis Ende August?
Ja, bis
Ja, die
Ende.
erste, ne, bis zur nächsten Folge. Vielleicht in der nächsten Folge machen wir nochmal so eine Ansage. Und dann sagen wir so bis Ende August, 31. August, Ende Transferperiode, nehmen wir noch eure Saisonwetten an, aber liefert sie lieber relativ zeitnah ab, denn sonst vergesst ihr es, ihr wisst immer, wie es ist, und haut es lieber gleich raus, als das noch weiter aufzuschieben. Gut, und ja, weiterer Tipp ist noch unsere Kicktipp-Runde. Über die App Kicktipp machen wir in diesem Jahr natürlich auch wieder ein Tippspiel zur dritten Liga. Ich habe es wieder gestartet, also jeder kann sich wieder mit seinem Nickname einloggen. Wer neu teilnehmen möchte, werde ich auch den Link nochmal teilen. Seid herzlich eingeladen, natürlich auch in eurem Freundeskreis, das Tippspiel weiterzuleiten. Im letzten Jahr waren wir schon über 130, 140 Leute, die, glaube ich, jeden Spieltag getippt haben. Und ja, das werden wir in diesem Jahr auch wieder schaffen. Also tippt mit, ich werde den Link nochmal teilen. Und dann sind wir auch schon fast am Ende, Tobias, oder?
Ja, du wolltest doch noch, also du wolltest doch noch ein bisschen Advertising machen.
Ja, jetzt kommt Werbung am Ende der Folge. Oder Werbung ist es vielleicht, ja, muss es auch gar nicht sein. Die Familie Mendel hat ein neues Angebot. Doreen und Martin Mendel haben eine neue Website gelauncht, die heißt gestreamt.de. Also wie das Wort gestreamt, wenn man, wo wird das gestreamt? Sozusagen gestreamt.de. Ist eine Website, die, sagen wir mal, die Leute anspricht. Ich habe es mir mal angeguckt, auch cool aufgebaut, die durch diesen ganzen Streaming-Dschungel gerade Richtung Fußballübertragungen nicht mehr durchblicken. Also es wird sehr transparent aufgezeigt, wie funktioniert Sky mit dem Wow, glaube ich, heißt es jetzt als Markenname. Wie funktioniert The Zone? Wie funktioniert Magenta? Welches Spiel sieht man an welchem Tag, auf welchem Streaming-Dienstleister? Was kosten die einzelnen Streaming-Dienstleister? Ist, finde ich, cool aufgebaut, garniert noch mit ein paar Interviews von Promis. Also jetzt Sören Gonter zum Beispiel hat nochmal einen Ausblick auf die zweite Liga in Interviewform dort abgegeben, was sich gut lesen lässt. Also guckt mal vorbei bei gestreamt.de, der neuen Initiative von Doreen und Martin Mendel. Sehr cool gemacht.
Definitiv. Ja, Mensch, da haben wir wieder jetzt aber eine lange Folge gemacht, aber es gab aber auch wirklich furchtbar viel zu besprechen.
Es ist halt eine Saisonauftaktsfolge, Tobias, ne? Und wir waren auch nur zu zweit. Vielleicht mit Martin hätte es sicherlich noch länger gedauert. Deswegen Stunde 10, Stunde 15 ist doch vollkommen in Ordnung.
Aber ich glaube, unsere allerlängste Folge, das war das nicht unsere Pilotfolge mit fast 4 Stunden?
Nee, 4 Stunden haben wir, glaube ich, nie geschafft. Das tatsächlich nicht. Was ist bei dir im Hintergrund los? Die Waschmaschine schleudert.
Oh ja, verdammt, ja. Ich hab befürchtet, dass man sie hört.
Ja, jetzt hört man es, aber nur am Ende. Tobias, es ist ein gutes Zeichen, doch hier die Folge zu beenden. Vielen lieben Dank, dass du mit mir hier durch den Saisonauftakt durchgegangen bist. Ich freue mich, dich zu sehen gegen Ingolstadt.
Ja.
Ist ja schon nächste Woche.
Ich?
Und
Was?
ja.
Nächste Woche ist das schon?
Ja.
Stimmt, du hast recht.
Naja. Zeit läuft.
Zeit läuft. Oh mein Gott, da hab ich ja schon meine erste Arbeitswoche an meiner neuen Arbeitsstelle.
Da wünsche ich dir eine schöne erste Arbeitswoche.
Ja.
Wir trinken dann darauf ein Bier am Sonntag. Sonntagabend ist das Spiel, ja.
Ja.
Viele Grüße an die Hörenden. Teilt uns gerne, gebt uns Feedback, nimmt an der Saisonwette teil, nimmt am Tippspiel teil, geht auf gestreamt.de. Wir würden uns freuen. Und verbleiben mit einem fröhlichen Glück auf und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.